und so tolle Sachen nach wie vor erlebe mit den Menschen.
Zum Beispiel diesen Podcast.
Zum Beispiel diesen Podcast, dass ich euch kennengelernt habe, ne? Wie er da sitzt und so glänzt oben auf dem Kopf. Das ist echt so schön.
So, und jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Teil von unserem Interview mit Markus Mein von Camouflage und wir reden weiter über Suspicious Love.
Ja, das war eine schwierige Geburt, die Nummer, das kann ich euch sagen, weil der Heiko hatte dieses Riff, das war in SY99 Sound, dieses und das haben wir stundenlang laufen lassen, dazu dann diese Flötenmelodie. Ja. Die Strophe hatten wir relativ schnell. Aber dann den Chorus. Boah, ey. Ich habe dann die unterschiedlichsten Chorusse geschrieben. Also das war... Und irgendwie habe ich immer gedacht, nee, das ist es nicht. Das ist es einfach nicht. Wir haben ja die Platte quasi produziert und geschrieben in Brüssel und hatten dann immer solche Sessions. Ne? Waren dann den Monat in Brüssel, haben gearbeitet und sind wir wieder nach Hamburg. Haben damals in Hamburg gelebt. Und dann sind wir aus dieser Session zurück und waren total unglücklich. Weil wir für diese Nummer keinen Chorus hatten. Und hatten aber schon 3 oder 4 Chorus ausprobiert. Selbst der Dan Laxmann hat einen Chorus geschrieben darauf. Ne? Der aber irgendwie auch nicht so passend war. Und dann war ich zu Hause und dann war er auf einmal da. Mhm. Auf einmal war er da. Das war unglaublich. Dann rufe ich Heiko an. Heiko, ich habe den Chorus. Und er so, ja, ist klar. Hast du noch einen Chorus geschrieben? Und ich so, ey, Alter, ich sag dir, das ist der Chorus des Liedes. Ja, sing mal vor. Ja, meinst du wirklich? Ja, der ist nicht schlecht, aber naja, na gut, dann nehmen wir halt den. Ja, so. Und ich fand den so toll,
Der ist auch toll, also.
Ja, der ist cool, der ist wenig.
Und ich weiß auch noch, wir haben eine Session, die haben wir beim Rainer Tieding. Das ist der Videoregisseur von uns gewesen und der Bruder vom Rainer, der Ingo, der hat bei uns Gitarre gespielt im Studio immer. Mhm. Und dann waren wir beim Rainer im Studio und haben da nochmal so eine kleine Pre-Production gemacht und haben dann dort an Crime gearbeitet. Und Crime hat ja wahnsinnig viele Harmoniewechsel. Ja? Mhm. Und dann habe ich dann dort in dem Studio habe ich diesen Chorus geschrieben auf den Gesang. Und da sind ja auch so viele Wechsel drin.
Ja.
Und Heiko schon so, oh nee, Junge, ehrlich, ist das dein Ernst? So, ey, die Nummer ist auch geil. Ich liebe Crime. Crime ist echt auch eine meiner absoluten Lieblingsnummern.
Ja,
Die haben wir dann da fertig gemacht und dann sind wir wieder nach Brüssel gefahren und haben dann da quasi die finalen Aufnahmen gemacht. Mhm. Und hatten dann aber diese Albumversion von Suspicious Love. Und dann hat ein Freund von uns, der Stefan Fischer, der übrigens vor einem Monat 70 Jahre alt geworden ist, der hat dann einen Remix gemacht für die Single. Mhm. Und das ist dann die eigentliche Version geworden. Mhm. Diese geile Version. Und dann haben wir sogar eine Challenge gemacht. Wir haben CDs verteilt in Hamburg, wo Leute dann quasi voten sollten, welche Version sie besser finden, um sie als Single rauszubringen. Und dann hat halt eindeutig die Version von Stefan gewonnen. Das war echt super. Das war geil.
Und auf dem Cover von der Bodega Bohemia, da sind ja Pommes drauf. Was hat euch da geritten?
Also wir haben einen Freund, Soran Bihac heißt der.
Ja.
Der hat an der Kunst-AK in Stuttgart studiert. Mhm. Der ist Bühnenmaler. Inzwischen macht er auch Videos. Er hat auch ganz viele Videos gemacht für die Fantas und für Rammstein. Mhm. Genialer Typ. Wirklich genial. Völlig verrückt. Und den haben wir gefragt, ob er das Cover machen kann. Mhm. Und da wir die Platte in Brüssel aufgenommen haben und die Belgier von den Franzosen Le Frites genannt werden, kam er dann eben auf die Idee mit den Pommes. Aber natürlich keine normalen Pommes, sondern er hat dann die Pommes auf diesen Stoff gekippt und dann fotografiert. Ne? Das ist dann halt Zora, weißt du? Das ist geil. Und dann hat er dann in Rot Camouflage draufgeschrieben und hat gesagt, wisst ihr was? Wir nehmen dann ein rotes Plastikcover so ja. dass quasi dieses Camouflage verschwindet, dass man das erst sieht, mhm. wenn man das Artwork rauszieht. Das ist genial. Das ist mhm. halt echt geil. Ich habe hier ein Gemälde von Zoran. Ich mache das mal an. Das ist das hier. Das hat Zoran gemalt. Und da ist hier in der Mitte Heiko und ich.
Cool.
Das bin ich und das ist Heiko. Das hat er gemalt, als wir in Hamburg unser Studio hatten. Und da hat er dann so Reeperbahn-Engel gemalt.
Das war echt geil.
Ja. Und dann außenrum hier steht überall Dream Baby Dream.
Okay. Mhm.
Das ist, Gott, wie heißt denn die Nummer? Ach du Scheiße, Heiko schlägt mich, wenn ich das nicht weiß. Das ist auch so eine Synthie-Pop-Nummer aus den 80ern, wo der im Chorus immer singt Dream Baby Dream. Dream Baby Dream. Und am Schluss Forever. Und das hat er da außenrum geschrieben. Alan Vega, von dem ist diese Nummer. Dream Baby Dream. Und überall hat er hingeschrieben, Arö Arö, das war ja unser Musikverlag. Das ist geil. Ich liebe das Bild.
Das Bild ist mega, mega.
Das hing dann bei uns im Studio damals. Mhm. Und als wir das Studio aufgelöst haben, habe ich das Bild bekommen. Bin ich sehr dankbar für.
Ja, wie ging das dann weiter nach der Pommesplatte? Weil da ist ja dann auch noch ein bisschen was passiert.
Also es ist so, bevor wir ins Studio gegangen sind, um die Pommesplatte final aufzunehmen, kam unsere Plattenfirma auf die geniale Idee, uns zu kündigen. Das heißt, die haben uns gesagt, Jungs, wir machen noch die Platte mit euch, aber dann ist Schluss. Das war natürlich extrem motivierend für dich als Künstler. Also wir hatten dann echt überlegt, ob wir quasi 50 Minuten auf den Kamm blasen und das dann abgeben. Ja, was willst du denn da machen, weißt du? Aber dann hat natürlich die Professionalität gesiegt und dann haben wir diese Platte halt gemacht und danach hatten wir keine Plattenfirma mehr. Mhm. Nochmal im Zusammenhang mit Suspicious Love, entsprechend groß war die Motivation der Plattenfirma natürlich, diese Platte zu promoten.
Ja klar, aber selber schuld halt, ne?
Und da sind wir dann schon in ein Loch gefahren, muss ich sagen. Aber der Bär hat uns dann damals einen neuen Plattenvertrag besorgt bei der RCA, die war ja Teil der BMG damals in Hamburg. Und mit diesem Deal haben wir dann unser Studio gebaut in Hamburg und haben dann die nächste Platte gemacht, ne, die ja dann auch eine schwierige Geburt war und eine schwierige Platte war. Also das war schon krass.
Spice Crackers war das, ne?
Spice Crackers, ja. Inspiriert von Wallet & Gromit und ihrer Reise zum Mond.
Ah ja, der aus Käse besteht.
Crackers! I can see the crackers! Ja. Ja, genau. Und gepaart mit Dune, dem Wüstenplanet. Mhm. Ganz viele Sachen sind dem auch entnommen, ja, was wir dann verwendet haben für die Platte auch, an Ideen und Sounds und so. Da haben wir uns ganz stark inspirieren lassen damals. Wir hatten davor auch ein Projekt, wir haben einen Typ kennengelernt, der hatte eine Firma, die musikalischen Rechte von Salvador Dali verwaltet haben. Ja. Mhm. Und Salvador Dali hat eine Oper geschrieben, die heißt Être Dieu, Gott sei. Mhm. Und die Idee war folgende, diese Platte in ein Popgewand zu packen, ja, mhm. und dann damit weltweit auf Tour zu gehen. Also mit Dali und einer Krieseninszenierung, so The Wall-mäßig, das war die Idee der Firma. Und wir sollten die Pop-Umsetzung machen dafür. Und das scheiterte letztendlich daran, dass die Erben den Stecker gezogen haben. Und sie gesagt haben, sie wollen das nicht. Mhm. Und aus dieser Arbeit, die wir da reingesteckt haben, ist auf diesem Spice Crackers eine Nummer drauf, die heißt Être Dieu. Das wäre ein Projekt gewesen, Leute. Das wäre richtig groß geworden. Meine Fresse.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Das war echt Wahnsinn gewesen. Mhm. Aber das sind immer, ich sag, das ist irgendwie so ganz komisch, wenn ich so auf unsere Karriere zurückblicke. Wir hatten immer so Chancen. Auch. Und zum Beispiel damals, als wir in der Pre-Production waren für das dritte Album, da hat sich Heiko ja den einen Finger abgerissen, ein Stück weit. Mhm. Also hat sich ganz schwer verletzt. Und in der Zeit, als er dann die Genesungsphase hatte, hatten wir die Anfrage für den letzten Schimanski die Musik zu machen.
Das hättet ihr mal machen sollen, da wäre mal gute Musik auf dem Schimanski gewesen.
Wir konnten es nicht machen, weil Heiko war out of order.
Ja.
Natürlich hätten wir das machen sollen. Aber das ist genauso wie dieses Être Dieu, versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Das sind so Chancen, die hast du nur einmal, weißt du? Und dann voll verkackt. Voll verkackt. So, das ist schon krass. Das ist, irgendwie zieht sich das, und ich meine das jetzt überhaupt nicht negativ, das zieht sich wie so ein roter Faden durch mein Leben. Weil ich immer wieder, und da weiß ich nicht, wem ich dankbar sein muss in diesem Universum, immer wieder die Situation hatte, dass irgendwas nicht funktioniert hat und gleich daraufhin hat sich die nächste Tür geöffnet. Mhm. Und so ist mein ganzes Leben bisher, wirklich. Durch dieses unfassbare Glück, das ich schon hatte in meinem Leben, bin ich jetzt da, wo ich heute bin. Mhm. Und das ist schon genial. Also da bin ich so dankbar für, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Würdest du dich als glücklichen Menschen bezeichnen?
Auf jeden Fall. Auch wenn ich ein ganz großer Zweifler bin und immer wieder hader mit dem Leben und ganz komische Gedanken habe und Angst habe, auch große Ängste immer wieder habe, die mich dann nachts schweißgebadet aufwachen lassen, muss ich mir dann aber trotzdem immer wieder vor Augen führen, was für ein Glückspilz ich bin. Weil ich schon so tolle Sachen erlebt habe in meinem Leben und so tolle Sachen nach wie vor erlebe mit den Menschen.
Zum Beispiel diesen Podcast.
Zum Beispiel diesen Podcast, dass ich euch kennengelernt habe, ne? Wie er da sitzt und so glänzt oben auf dem Kopf. Das ist echt so schön. Nee, aber versteht ihr, was ich meine? Das ist so, ich bin da so unfassbar dankbar dafür, was ich schon alles erleben durfte und immer wieder Neues erleben darf. Dass wir jetzt hier sitzen und quatschen, ist doch genial. Ich meine, das hätte ich mir jetzt vor ein paar Wochen auch nicht vorstellen können. Und so erlebe ich immer wieder, jeden Tag irgendwas anderes. Ne? Ich lerne jemanden kennen. Gestern war ich auf einer Weihnachtsfeier von der Firma, für die ich arbeite, mein Hauptauftraggeber. Und seit der Pandemie waren wir das erste Mal alle wieder zusammen. Und das war so toll. Du hast es schon gemerkt, dass alles so ein bisschen ergriffen war. Ja, das alles, und das war eine ganz besondere Stimmung.
Aber auch Weihnachtsfeier im Sommer, ne, ist ja auch eine besondere Stimmung.
Letztendlich, ja, wie Weihnachtsfeier im Sommer. Und das ist so irgendwie so schön. Ich bin da immer wieder dankbar. Diese kleinen Momente des Glücks, die muss man immer wieder aufsaugen. Und denen muss man sich immer wieder bewusst werden. Weißt du, vor allem in Momenten, wo man denkt, oh, das funktioniert nicht, jenes funktioniert nicht. Hey, halt doch mal die Zähne. Ja. Über was reden wir denn hier? Du bist gesund, dir geht's gut. Ist doch alles in Ordnung, ne? Du hast das und das und hast dies und jenes, hast einen coolen Job, so hast eine schöne Wohnung. Alles sind gesund, ist doch toll.
Fakt ist ja auf jeden Fall, du hast sehr viele Sachen in deinem Leben erlebt, die andere Leute niemals so erleben werden. Du bist 2-3 Mal richtig abgebogen im Leben und da kannst du auf jeden Fall schon mal Danke sagen, grundsätzlich.
Wie gesagt, ich sage das ganz oft. Für das, was ich erleben durfte, für die Menschen, die ich kennengelernt habe, die Menschen, die mich begleitet haben, die Menschen, die mir Chancen eingeräumt haben, die in mir etwas gesehen haben, das ich nicht sehen konnte in dem Moment. Und wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, ist ja krass. Ich mache das hier und das funktioniert, das ist geil, aber ich hätte mir das nicht zugetraut. Wenn der jetzt nicht gesagt hätte, das machst du, also der Bär, der zu mir sagt, hey Junge, das schaffst du, das ist kein Problem, weißt du? Weißt du, und dann sitzt du da und ich so, okay, aber was habe ich denn mit Marketing zu tun? So, jetzt arbeite ich in der Glasfaserbranche. Ja, ich kümmere mich um schnelles Internet, um Tiefbau, um das Verlegen von Glasfaserkabeln, um das Verbinden von Glasfaserkabeln. Habe ich auch nicht gelernt. Also ich habe das nicht, ich habe keine Lehre gemacht, ich habe es gelernt, ja. Aber hätte ich mir auch nicht träumen können, dass ich das heute mache. Und ich finde es genial, es ist super, es ist total cool. Neben der Musik, die ich machen kann, weißt du? Also, und Musik habe ich auch nicht gelernt. Ich habe nie ein Instrument gelernt. Ich habe nie singen gelernt. Mhm. Es kam einfach und es hat funktioniert. Und das ist einfach unfassbar. Da kann ich immer wieder nur Leute, wenn sie mich um einen Rat bitten, was ja schon verrückt genug ist, kann ich immer nur sagen, glaub an dich und an das, was du machen willst. Mhm. Weil wer soll denn sonst an dich glauben, wenn du nicht selber an dich glaubst? Letztendlich. Und probier es einfach. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert, dann kannst du wenigstens sagen, du hast es probiert. Mhm. Weil so ist es ja immer. Wenn du es nicht probierst, dann bist du total bescheuert. Weil dann sitzt du irgendwann da und denkst so, scheiße, hätte ich es mal probiert. Mhm. Wie blöd ist denn das? Weißt du, dann ist es doch besser zu versagen, ja. Aber du hast es wenigstens probiert.
Das denke ich auch. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du irgendwann da sitzt und denkst, hätte ich mal probiert, irgendwas zu machen.
Und das kann ich mir nicht vorwerfen.
Auf keinen Fall.
Egal, was es ist. Ich habe es probiert. Ich habe brutal viele Sachen probiert. Wirklich. Manche haben funktioniert, manche haben nicht funktioniert. Aber ich habe es wenigstens gemacht. Mhm. Ja. Weißt du? Und kann dann nachher auch drüber lachen, wenn es nachher total in die Hose gegangen ist. Weil es mich zu etwas anderem geführt hat. Mhm. Ich hätte viele Dinge gar nicht erlebt, wenn ich das andere nicht gemacht hätte. Mhm. Und das ist einfach eine Lehre, die man ziehen kann aus einem Leben, wenn man so retrospektiv betrachtet, sagt, okay, ich habe das gemacht, nee, das passt überhaupt nicht zusammen. Aber ich habe damals den und den kennengelernt. Und den hätte ich nicht kennengelernt, wie ich das nicht gemacht hätte. Weißt du? Und so ist das. Das Leben ist so verrückt, was es da für Verbindungen gibt. Ne? Also das ist völlig, völlig irre. Ich habe ja 1996 an meinem 30. Geburtstag war mein erster Arbeitstag als Marketingmanager bei 4Music. Das neu gegründete Label der Fantastischen Vier, weil der Bär, wir hatten den gleichen Manager. Mhm. Und der meinte, das sollte ich machen. Mhm. Dann dachte ich auch zuerst, was will ich denn damit? Also ich habe sowas noch nie gemacht. Dann hatte ich also an meinem 30. Geburtstag meinen ersten Arbeitstag, komme zum Bär ins Büro. Wir hatten also quasi, wir haben ein Büro gekriegt, bei ihm im Büro. Und der hat früher von zu Hause aus gearbeitet, also fulminant. Ne? Der hatte eine Etage Büro. Mhm. Und in der anderen hat er früher gewohnt und das hat er dann auch als Büro umgebaut und dann saßen wir quasi in seinem früheren Schlafzimmer. Und dann stand ich dann da als erster Mitarbeiter dieser Firma und habe dann gesagt, was soll ich jetzt hier machen? Und dann kam seine Ansage, catch the spirit. Jetzt kommt ihr.
Ja, ich hab sehr, sehr lange in der Musikindustrie gearbeitet und dachte, ich hätte schon alles gehört, aber das ist wirklich auch bemerkenswert. Ja.
Du, ich habe noch so einen geilen Spruch. Den hat unser Manager in Amerika zu uns gesagt. Mhm. You know, Marcus, it's so easy. All you need is a hit.
Ja.
Ja, ne? Ja, obwohl das war da ja nicht ganz unrecht eigentlich.
Ja, nee, finde ich nicht.
Meine Theorie ist ja auch, dass in Schallplattenfirmen nur Menschen sitzen, die den Hit nicht erkennen würden, wenn er ihm mit dem Arsch ins Gesicht springt. Ne?
Es gibt schon so ein paar geile Trüffelschweine. Also es gibt schon Leute, die absolute Rohdiamanten gefunden haben. Ne? Also dieser Typ, der damals Atlantic Records gegründet hat zum Beispiel, der ist ja in die schwarzen Ghettos gegangen, in New York. Und hat dann dort die Leute entdeckt. Mhm. Ne? An irgendwelchen Ecken, Abenden, wie auch immer.
Ja, aber die meisten Leute, die Bock auf Musik haben, arbeiten ja auch nicht in der Musikindustrie, ne?
Ja, klar. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist schon auch so ein eigenes Völkchen. Mir wurde ja immer vorgeworfen, ich wäre zu künstlerorientiert in meiner Auffassung.
Ja, klar.
Das konntest du dir wahrscheinlich auch nicht wegdenken, ja. Mhm.
Nein, das ist natürlich schon schwierig, wenn du in dieser Industrie arbeitest und du bist sehr künstlerorientiert, dann stößt du da schon oft an deine Grenzen. Mhm. Das ist schon klar. Also das ist nicht einfach immer. Also ich hatte wirklich Zeiten, die habe ich so beschrieben, ich habe morgens meine Rüstung angezogen und wenn ich dann aus dem Büro gegangen bin, meine Rüstung wieder ausgezogen. Und den ganzen Tag hast du nur Kämpfe ausgeführt. Mhm. Also ich habe die obskursten Sachen erlebt, wo mich mein damaliger Chef gezwungen hat, irgendwelche Betrügereien zu machen und was weiß ich was. Und ich dann gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Und ich dann ein extremes Problem bekommen habe in der Firma, weil ich nicht das gemacht habe, was mein Chef gesagt hat. Mhm. Weißt du? Und aber ich finde schon, dass egal welches Business, hat das auch ganz viel mit Anstand zu tun, wie man arbeitet und wie man mit Menschen umgeht. Und gerade in der Musikindustrie hat man ja nur mit Künstlern zu tun. Weißt du? Und ja. Gerade wenn du mit Jungkünstlern zu tun hast oder Künstlern zu tun hast, die ihre ersten Platten machen. Die haben ja keine Ahnung. Ich weiß es ja von uns selber. Wir haben jetzt gerade Sachen entdeckt, Jungs. Ich bin so ausgerastet. Wir haben Freunde, die haben eine neue Firma gegründet und wollen jetzt für uns so ein paar Sachen nachverhandeln. Und dafür haben die unsere alten Verträge gekriegt. Und dabei ist zum Beispiel rausgekommen, dass unsere alte Plattenfirma, die hätte uns ab der 101.000. Platte 3% mehr Lizenzen zahlen müssen. Mhm. Haben sie bis heute nicht gemacht. Und das irreversibel, ja. Mhm. Also, die erste Platte hat keine Ahnung, wie viel verkauft, aber auf jeden Fall weit über 100.000 Units. Ja. Das heißt, die nächste Platte hätte dann schon mit den 3% mehr vergütet werden müssen.
Ja.
Haben sie bis heute nicht gemacht. Ja, und ich rede von einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1987.
Was?
Und lauter so Zeug. Boah, dieses Business ist so scheiße zum Teil. Also das ist so schlimm. Also wirklich, das kann einen wirklich brechen. Ganz ehrlich.
Ehrlich? Ja, also das kann ich. Ich habe auch eine ganze Zeit ja da mitgemischt irgendwie und in sehr, sehr komischen Schallplattenfirmen gearbeitet, wo es auch nur darum ging, entweder irgendwelche billigen Kopplungstonträger herzustellen. Es gab ja mal eine Zeit, wo sich sowas wirklich sehr, sehr gut verkauft hat. Ja. Oder wenn Bands gesigned wurden, die sind alle über den Löffel balbiert worden. Alle.
Also die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe meinen Job geliebt, wirklich geliebt. Und ich weiß noch, da kam irgendwann der Oliver Schreibvogel, das war der A&R bei Sony Music Epic. Und er hatte eine geile neue Berliner Band, die hießen Mia. Und ich fand die genial. Er hat mich total an Ideal erinnert. Und der Gitarrist war der Ex-Freund meiner damaligen Freundin. Mhm. Und ich fand die super. Und dann bin ich mit dem Olli immer auf Konzerte von denen gegangen. Und irgendwann ging es dann darum, dass wir die sein wollten. Und dann gab es eben auch in gewissen Abständen immer A&R-Meetings. Und da saß dann der oberste Chef, der Jochen Leuschner, saß dann da und hat gesagt, ist das euer Ernst? Das wollt ihr unter Vertrag nehmen? Und wir so, ja, das ist geil. Ey, das ist super. Und dann sagt er, würdest du dafür deinen linken Arm abnehmen lassen? Und dann sage ich, ja. Weil wenn du für was brennst, dann musst du auch die Konsequenzen dafür tragen. Mhm. Ja? Und wir haben die Band dann unter Vertrag genommen und der Erfolg von denen hat uns nachher auch recht gegeben. Mhm. Weißt du, ich weiß, dass das nichts Neues war. Aber es war geil und es hat voll in die Zeit gepasst. Und die Maria, die Sängerin, die Mieze, die war so authentisch mit dem, was sie gemacht hat. Und das fand ich super. Ich hatte auch einen Künstler, Lath Aldean, kennt ihr bestimmt auch noch.
Dem habe ich mal ein Mischpult verkauft.
Und der Lath, das ist so ein geiler Typ, ganz ja. ehrlich. Ich schätze und liebe ihn als mhm. Künstler und als Mensch. Und da bin ich dann damals mit dem A&R ins Studio und dann haben sie uns das Album vorgestellt. Und dann saß ich da und habe geheult, weil das so toll war, wie der gesungen hat. Das hat mich so berührt. Und da wusste ich dann, das ist richtig gut und das kann ein wirklicher Hit werden. Ich wusste nicht, wie groß das wird, ja, aber ich wusste einfach nur, der Typ ist toll. Der ist authentisch, der kann was, der lebt das. Und mit solchen Leuten zu arbeiten, das ist eine Gnade. Also da empfinde ich eine ganz große Demut. Vielleicht liegt das daran, dass ich selber Künstler bin, aber für mich war das immer toll. Mit tollen Künstlern zusammen was kreieren, auch mir für die wirklich den Arsch aufzureißen und mir Gedanken zu machen, was man mit denen zusammen machen kann, finde ich genial. Also das war mein absoluter Traumjob, muss ich wirklich sagen. In der Musikindustrie, Marketing, und das hat Spaß gemacht. Also weil da hat es auch noch Budgets, also da hat es auch Möglichkeiten, ne? Du konntest mal auch für sechsstellige Beträge ein Video drehen. Das ist ja heute natürlich nicht mehr möglich.
Hat sich viel geändert und ich muss ehrlich froh sein, dass ich meine Brötchen damit nicht mehr verdienen muss.
Ja, weißt du, irgendwann kam ja dieser Merger bei Sony mit BMG und dann begannen halt meine Probleme. Ne? Ich war schon relativ alt und war damals Head of Marketing bei Columbia und dann meinte der Typ, der diesen Merger abwickeln sollte, der kam von der BMG, das war ein Holländer und der saß dann da, Markus, was mache ich mit dir? Und ich, wieso? Ich kann mit dir nichts anfangen. Ich habe selber genug Leute. Ich brauche dich nicht. Und ich so, weißt du, es ist mir scheißegal. Ich habe Kinder, ich habe Familie. Ich glaube, dass ich einen guten Job mache. Also überleg dir was. Ist mir wurscht. Ich gehe nach Bochum zu Gann. Ich gehe nach München. Ist mir scheißegal. Ich möchte einfach nur meinen Job machen. Aber dem hat das irgendwie nicht gefallen. Und dann haben sie mich rausgemobbt. Haben sie so lange rumgemacht, haben sie meine Künstler angerufen, haben sie die Manager angerufen und sie gebeten, dass sie was Schlechtes über mich erzählen sollen und dann wirklich das endete vorm Arbeitsgericht. Ich saß monatelang im Büro, mir wurden alle Themen entzogen. Ich musste morgens ins Büro kommen und musste so und so viele Stunden da sein. Ich musste aufpassen, auf welche Internetseiten ich gehe, mit wem ich telefoniere. Hatte keine Arbeit und so haben sie mich dann so lange zermürbt, bis ich irgendwann meinen Anwalt angerufen habe und gesagt habe, bitte handel irgendwas aus. Lass sie einfach nur bluten. Mhm. Aber das war bitter. Für mich war das echt eine Katastrophe.
Ich hoffe, das hat funktioniert.
Ja, es hat auch funktioniert. Ich habe auch Geld gekriegt und alles. Weißt du, es geht dir ja nicht um die Kohle.
Ja, ja.
Wenn du was liebst, weißt du, dann möchtest du das ja weitermachen.
Mittlerweile gibt es auch keine Liebe mehr in der Musikbranche. Das macht keiner mehr irgendwas aus Enthusiasmus oder so. Oder weil er denkt, boah, das ist echt eine geile Nummer. So wie du gerade sagst, ich habe da Bock drauf gehabt und ich habe Bock gehabt, was für die Künstler auch zu tun und für die Nummern zu machen. Aber ich glaube auch, dass Leute, die selber da so drinstecken, halt alle früher oder später kaputt gemacht worden sind. Ja. Die Leute, die Bock hatten auf Musik, das ist die schlechteste Voraussetzung, um in einer Schallplattenfirma zu arbeiten. Ne?
Ja.
Das ist ganz, ganz schlimm.
Du, ich bin auch froh, dass ich das nicht mehr machen muss.
Ich auch.
Ganz ehrlich.
Ich möchte meine Energie, die ich in Musik investiere, nicht in die Hände von irgendwelchen inkompetenten Vollidioten legen. Ehrlich nicht.
Amen.
Ja, Amen. Amen. Aber ich erinnere mich an einen Punkt, und zwar im Jahr 2000, wo ich dann wieder nach langer Abwesenheit auch in euer Tagesgeschäft eingestiegen bin.
Steve.
Und zwar habe ich echt gedacht, boah, warum habe ich die Jungs denn so lange aus den Augen verloren? Weil ich viele Sachen halt auch verpasst habe, die dazwischen passiert sind.
Ja, aber es ist ja gar nicht so viel passiert.
Ja.
2000 war Thief. Das war die erste Single, nachdem Olli wieder da war. Und dann die Sensor 2003. Das war schon ein Ding, mein lieber Scholli. Mhm. Also das war ein Aufschlag. Meine Fresse.
War das eine schwierige Geburt oder?
Also Sensor war eigentlich so, wie ich mir eigentlich immer eine Produktion erträumt habe. Nämlich, dass du geile Songs hast und dass du coole Produzenten hast. Das ist zwar nicht komplett aufgegangen, weil irgendwann ist denen auch die Puste ausgegangen. Und dann hat der Heiko den Rest gemacht und das hat er super gemacht, ohne Zweifel. Aber so diese Anfangseuphorie, das kann ich euch gar nicht beschreiben, wie geil das war.
Es ist auch eine geile Platte.
Ja, aber weißt du, wir haben die Songs geschrieben und haben die dann der Plattenfirma gegeben. Und die Plattenfirma hat das dann den Produzenten gegeben. Und dann haben die Demos gemacht aus unseren Songs, sind dann zu mir nach Berlin gekommen.
Mhm.
Und dann saßen wir bei mir in der Wohnung und haben die uns die Demos vorgespielt. Ihre Demos.
Mhm.
Und eins davon war Harmful.
Mhm.
Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe echt gedacht, ich sterbe. Also der Gitarrist von Jeremy Days hat ja die Gitarren gespielt.
Mhm.
Der Jörn Heibut. Und ich habe echt gedacht, ich kriege eine Macke. Die Sounds, diese Welt, dieses Düstere. Oh, ich bin gestorben. Mhm. Ehrlich. Dazu kam, dass wir auch noch das Glück hatten, wir durften nach England fahren und mit Toy, hieß die Toy? Die Jungs um Tim Simenon herum, der Ultra produziert hat.
Mhm.
Die anderen, also Simenon war nicht dabei, aber die anderen drei aus diesem Team,
ja,
mit denen haben wir Me and You und noch zwei andere Nummern produziert.
Mhm.
Die Produktion an sich ist zwar später nicht auf Sensor gekommen, mhm, aber ganz viele Teile davon. Die haben zum Beispiel diesen Basslauf gemacht.
Ja.
Von Me and You. Das ist ja, also ja, wie dieser Lauf ist, diese Programmierung und sowas, so Zeug haben die dann gemacht. Wir haben da Gesang aufgenommen, wir haben brutal viel ausprobiert. Das war genial. Das war eh so eine verrückte Zeit.
Das ist auch eine tolle Platte, ehrlich.
Also auch für mich psychisch. Also ich war da ganz komisch drauf zu dieser Zeit. Und das hat total gepasst, dann, wie das dann in dieser Platte gegipfelt ist letztendlich. Also eine meiner absoluten Lieblingsplatten.
Meine auch.
Und das war ja auch schon ein richtiges Comeback, würde ich jetzt mal sagen.
Das war ein richtiges Comeback.
Wo auf einmal wieder alle Camouflage-Fans gefühlt da waren und gesagt haben, okay.
Die Tour war ausverkauft. Die Tour war der Hammer. Also, boah. Irre.
Ja, weil ich auch glaube, dass das genau das Album war, auf das die Fans gewartet haben. Ne? Das ist wahrscheinlich haben auch die Leute auf euch gewartet, weil zu der Zeit da auch nicht viel Brauchbares im Bereich Synthie-Pop zu kaufen war. Ne?
Keine Ahnung, ich habe ja diese Szene nie verfolgt.
Ihr habt da gefehlt, auf jeden Fall.
Als ich durch Kai, unseren Agenten, dann in diese Szene wieder eingetaucht bin, nach unserem Comeback, ich kannte bis dato die Vision nicht, ich kannte End One nicht, diese ganzen, das war alles für mich Neuland. Das ging völlig an mir vorbei, weil ich habe Radio gehört, ich habe Popmusik gehört, also diese ganze Szene, das war für mich damals überhaupt nicht wichtig.
Dennoch hat genau diese Szene, glaube ich, auch viel von ihrer Kraft genau aus euren Sachen gezogen, ne? Weil ich glaube, dass sehr viele Bands auch dadurch euch auch inspiriert wurden, ne? Also ich glaube, dass es der Vision zum Beispiel nie gegeben hätte, wenn es euch nicht gegeben hätte.
Du, keine Ahnung. Also weißt du, heute bin ich mit den meisten von den Leuten eng verbunden oder befreundet zumindest. Ne? Aber damals war das für uns halt eine Welt, die wir nicht kannten. Ne? Wir haben immer in unserer Welt gelebt. So, das war irgendwie die Welt des Mainstreams. Und als wir dann wieder zurückgekommen sind und das erste Mal auf dem WGT gespielt haben, weißt du, dann gab es eine Pressekonferenz. Wir sitzen da und geben eine Pressekonferenz beim WGT. Und dann sitzt dann so ein Typ vor dir, 2 Meter groß, tätowiert bis ins Gesicht, kommt auf dich zu, hat stockende Stimme, Tränen in den Augen und sagt, dass ich das noch erleben darf. Ne? Und dann denkst du, okay, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ne? Ich habe das nicht gekannt.
Ja.
Ich kannte das WGT nicht. Ich kannte diese schwarze Szene nicht. Das war, also für mich war die schwarze Szene früher The Cure.
Ja.
Ne? Und Fields of the Nephilim und Andrew Eldritch, ne? Diese ganzen Sachen.
Ja, Sisters of Mercy, ja.
Ja, die früheren Depeche Mode Sachen, das war für mich die schwarze Szene damals. Und dass es da eine stringente Weiterentwicklung gab die ganze Zeit. Mhm. Und dass da jemand agiert hat in diesem Raum, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Mhm. Weil wenn du dich darin nicht bewegst, vor allem wenn du halt nicht live spielst, wir haben ja nicht live gespielt, weißt du, in den 90ern richtig.
Ja.
Dann kriegst du das ja gar nicht mit. Und auf einmal waren wir Teil dieser Szene wieder. Standen auf einer Bühne mit weißen Anzügen und bunter Musik, ne, und haben dann vor Schwarzkitteln gespielt. Das war völlig verrückt. Das war echt absurd für uns.
Ja.
Aber es war geil, weil die Leute einfach toll sind. Ich mag diese Szene total. In der bewege ich mich ja auch jetzt viel. Ne, jetzt kenne ich ja auch viele Sachen. Ja. Aber damals war das war echt strange. Aber Sensor war groß. Also für mich auch.
Ja.
Ohne, dass das doof klingen soll, für mich war das was ganz, ganz, ganz Besonderes, auf jeden Fall.
Das war wie so ein Nachhausekommen, fand ich ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, verrückt.
Wie ging das dann weiter bei euch?
Nach Sensor ist Heiko nach Berlin gezogen und dann haben wir eine neue Platte gemacht. Also es ging erstmal wieder so das typische Universal-Chaos. Wir sollten natürlich für Universal ein neues Album machen nach Sensor. Und der A&R, der uns unter Vertrag genommen hat, der hat auf der Weihnachtsfeier seine Freundin und Assistentin vermöbelt.
Auch schön.
Ja, und dadurch war er die Persona non grata. Ne? Und sämtliche Bands, die er unter Vertrag hatte, wurden fallen gelassen.
Ihr konntet ja auch da viel dafür. Ja, toll. Ja.
Was soll ich dir sagen? Dadurch gab es dann kein zweites Album mit der Universal, was ich auch sehr schade fand, weil die haben natürlich richtig Druck gehabt. Ne?
Ja.
Also die konnten natürlich andere Dinge bewegen.
Ja.
Und dann haben wir überlegt, was wir machen.
Ihr seid dann in Hannover gelandet irgendwann, ne?
Genau. Wir sind dann bei Gero gelandet, Gero Herde in Hannover. Damals gab es dann auch den Manfred Pützen, was ist, also nicht Manfred Pütz, wie hieß der denn?
Schütz, oder?
Schütz. Ja.
Von
Manfred MTV, Schütz, ja. Ja. Und den anderen, also die beiden, denen die Plattenfirma gehört hat, die haben uns dann unter Vertrag genommen. Und dann haben wir Rewind gemacht. Heiko war in Berlin und ich war dann zu dem Zeitpunkt arbeitslos, weil das war dann dieses Jahr nach Sony.
Mhm.
Und dann habe ich nichts anderes gemacht, als an dieser Platte zu schreiben.
Mhm.
Und dann haben wir diese Platte produziert und sind dann auf Tour gegangen. Das war schön, das hat Spaß gemacht. Aber es war halt was anderes.
Mhm.
Ne, das war sehr intim, das war toll. Und natürlich ist auch die Plattenfirma was anderes gewesen. Also da war natürlich ein anderer, das kannst du nicht vergleichen.
Ja, ja, klar.
Mit dem Weltmarktführer und dem Label dann. Und es war alles okay. Wir haben danach noch eine Live-DVD aufgenommen, die wir dann gemacht haben, was für Heiko ein Riesenaufriss war, diese Produktion dann nachher zu stemmen. Und das hat dann auch wieder zu so einem Cut geführt. Heiko ist dann zurückgegangen nach Stuttgart.
Mhm.
Und dann ist erstmal eine Weile wieder gar nichts passiert. Und dann kam eine Anfrage für einen Support von End One.
Mhm.
Und wir wollten das erst nicht machen. Und dann gab es aber gute Argumente, um das zu machen, die dir den Kühlschrank gefüllt haben. Und dann haben wir überlegt, wir gehen nicht einfach da mit und spielen unsere Greatest Hits, sondern wir wollen noch was Neues präsentieren. Und dann hatte ich in der Zeit zwei neue Songs geschrieben. Misery und Shine. Und dann haben wir so eine Pre-Production gemacht in Berlin für die beiden Nummern und dann haben wir die beiden Nummern quasi als Appetizer auf der Tour präsentiert. Wir hatten auch schon den neuen Namen, Grayscale von dem Album. Wir wussten, wie das Album heißt. Wir hatten zwei Nummern und damit sind wir dann losgezogen und haben dann da diese Tour gespielt. 11 Konzerte waren das und haben dann eben auch schon die Werbung gemacht für dieses Album. Obwohl wir noch gar nichts weiteres hatten als die Demos von den beiden Songs.
Ja.
Und dann kam ja auch 30 Jahre Camouflage in Dresden und eben begann dann auch die Arbeit an Grayscale.
Mhm.
Wir hatten dann inzwischen eine neue Plattenfirma bei einem Freund von uns, dem Gunter Buskis. Und ja, dann haben wir eben gesagt, also ganz oder gar nicht und haben uns da auch dann sehr vertieft in die Produktion und haben da, glaube ich, eine ganz schön geile Platte gemacht.
Ja.
Das ist, glaube ich, die höchste Charts-Entry von allen unseren Alben gehabt, Grayscale damals. Das war der Hammer. Also ich liebe die Platte, die ist echt sehr reif,
so
sehr erwachsen, sehr tolle Songs. Also die Tour auch danach, das war richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht.
Das hat man gemerkt, da habe ich euch gesehen. Und da hat man wirklich gedacht, okay, ihr könnt inzwischen euch auch leisten, nur noch Hits zu spielen oder nur noch geile Songs zu spielen. Da war kein Füller, gar nichts mehr, auch vom neuen Album nicht.
Ja, und dann war die Tour vorbei und Heiko hatte während der Tour oder während der Produktion schon gesagt, dass er einen Break möchte. Mhm. Dass ihn das so auslaugt, dass er jetzt mal echt einen Abstand braucht. Und dadurch, dass die Platte verschoben wurde und sich jetzt alles verzögert hat, bis das veröffentlicht wurde, wir wollten sie ja eigentlich kurz nach dem 30-Jährigen schon machen und haben es aber nicht fertig gekriegt. Und dann ist es ja erst 2015 erschienen. Und so kam das dann, dass quasi im Oktober 2015 Heiko dann gesagt hat, das war's. Den Break, den ich eingefordert habe, den will ich jetzt. Und zwar jetzt sofort. Mhm. Und das fand ich ganz schön scheiße. Mhm. Nee, weil wir hatten eine ausverkaufte Tour gespielt und hatten die Möglichkeit, im nächsten Jahr, 2016, nochmal so eine Tour zu spielen, weil die Nachfrage so groß war, weil der Erfolg so groß war. Und ich war halt total enttäuscht. Mhm. Also wir haben da auch viele Gespräche dann jetzt im Nachhinein geführt. Ich war einfach total enttäuscht. Ich konnte das nicht verstehen,
ja,
wie man dann diesem Erfolg so eine Blutgrätsche setzen kann. Und habe dann gesagt, gut, dann mache ich eben mein Ding. Mhm. Und dann habe ich eben mein gegründet. Damals. So ist es dann entstanden letztendlich.
Ja.
Aber Heiko hat halt gesagt, er hat das gebraucht und das akzeptiere ich natürlich auch. Ich konnte es jetzt nicht nachvollziehen. Ich bin halt einfach ein anderer Typ. Aber es ist halt so, wie es ist. Weißt du, was willst du da groß?
Ja. Hat er damals schon Filmmusik gemacht?
Ja, ja, klar, der hat damals schon davon gelebt. Also seit Spicecrackers lebt Heiko nur von der Musik, von Werbung und Film.
Und er hat ja auch sehr große Sachen da gemacht.
Ja, also er hat damals angefangen, diese Arbeiten zu beginnen und seit dieser Zeit macht er nichts anderes. Und wenn wir halt ein neues Album gemacht haben, hat er sich dann eben immer diese Freiräume gesucht, ja, in denen er daran arbeiten konnte, letztendlich. Und im Oktober 2023 zum 40-jährigen Bühnenjubiläum gehen wir auf Tour.
Das wäre die nächste Frage gewesen, was jetzt noch kommt.
Ja. Ja, wir haben eine Tour geplant. Die heißt Rewind to the Future and Goodbye.
Oh, okay.
Und es sind, glaube ich, jetzt 11 Städte und 2 Festivals im Jahr 2023. Und
ja,
2024 wird dann bestimmt auch noch irgendwas kommen. Keine Ahnung, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall geplant. Da sind wir jetzt quasi in der Vorbereitung, was wir da machen wollen. So, das ist sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Wir wollten das jetzt schon seit ein paar Jahren machen. Es war eigentlich alles schon mal gebucht, aber durch Corona, und jetzt steht es fest, jetzt ist es Oktober 2023, wird es kommen.
Cool. Und gibt es auch ein neues Album oder geht ihr erstmal auf Tour und dann?
Nein, es gibt kein neues Album.
Okay.
Keine Ahnung, ob es bis dahin irgendwas gibt, aber Stand heute gibt es kein neues Album. Mhm. Na, das müssen wir mal schauen.
Ja, und von Main, gibt es da was Neues?
Ja, wir sind gerade am Arbeiten, aber ich weiß nicht, wann das kommt.
Das ist ja auch ein wirklich tolles Album geworden, wo jeder Song einfach funktioniert. Ein bisschen breiter stilistisch hatte ich einen Eindruck, als so die letzten Camouflage-Sachen.
Ja, lustigerweise sind die meisten Songs für Grayscale geschrieben. Mhm. Also bis auf 2 oder 3 Nummern auf dem Album. Die anderen sind alle Sachen, die ich für Grayscale geschrieben habe und die aber der Band nicht gefallen haben. Und als dann die Produktion für Mainland stand, habe ich gesagt, also ich finde die geil, die Songs. Also, und die anderen fanden die auch geil, dann haben wir die eben natürlich gleich produziert. Okay. So ist halt immer. Also wisst ihr, der ganze Lebenszyklus von Camouflage besteht auch immer wieder aufs alte Tapes anhören und gucken, sag mal, wir hatten doch mal die und die Nummer, die wir nie fertig gekriegt haben.
Ja.
Wie ist es denn? Haben wir jetzt die Idee dazu oder so, weißt du?
Ja.
So schaffen es immer mal wieder auch Nummern auf ein neues Album, die echt schon 5 bis 10 Jahre alt sind.
Ja.
Weil sie jetzt auf einmal passen sie, jetzt sind sie auf einmal fertig. Das ist schon verrückt. Weil man muss ja nicht immer alles neu schreiben. Also weißt du, es gibt auch einfach Nummern, die findest du gut, aber du hast sie einfach nicht fertig gekriegt. Und wenn dann auf einmal dieses zündende Momentum kommt, das ist ja genial. Warum sollst du die dann nicht nehmen für eine neue Platte?
Ich glaube, wir sind allmählich so an dem Punkt, wo wir fast alles erfahren haben, was wir so zu wissen
haben. Was wir schon immer wissen wollten.
Und ich fand es sehr, sehr spannend. Dann bleibt uns eigentlich, oder hast du noch irgendeinen Punkt, Christian? Ansonsten wird mal die Lügen und die Wahrheiten.
Nö, jetzt gerade nicht. Ich bin gespannt auf die Lügen und Wahrheiten.
Ach so, ja genau. Die Lügen und Wahrheiten.
Wir raten ja normalerweise.
Ja, dann sagt mal, was denkt ihr, was ist gelogen?
Also es gab die Geschichte mit dem Kampfflieger, es gab die Geschichte, dass du mit Rauchen aufgehört hast und ab und an aber noch einen Joint, ja, und den schnellsten 100-Meter-Lauf. Also ich persönlich glaube, den schnellsten 100-Meter-Lauf auf alle Fälle. Du siehst immer noch sehr sportlich aus. Das würde ich mal sagen, ja, das war auf alle Fälle so.
Meinst du mich?
Ich?
Genau. Mit der Kippe hier im Ding.
Vor dem Start erstmal noch eine durchziehen.
Ja, genau. Vor dem 100-Meter-Lauf.
Und ich persönlich glaube das nicht mit dem Kampfflieger-Piloten. Was meinst du, Christian?
Ich bin ja nicht d'accord. Ich glaube das mit dem 100-Meter-Lauf nicht. Mit dem Kampfflieger, das glaube ich.
Na dann bin ich gespannt.
Okay, also wahr ist, dass ich Pilot werden wollte. Mhm. Das war mein wirklicher Traum. Und es ist an zwei Sachen gescheitert. Als erstes war bei der Eignungsprüfung. Bei der ersten Prüfung war noch alles gut, da gab es die Band noch nicht. Also in der Form, vom Erfolg her. Und als dann die zweite Prüfung war, gab es die Band schon. Mhm. Und dann wusste ich natürlich, dass ich mich nicht 15 Jahre verpflichten will. Ja. Dazu kam, dass ich irgendeinen Spreiß- oder Senkfuß hatte und dadurch nicht Tauglichkeitsstufe 1 uneingeschränkt hatte.
Ja.
Und das ist schwierig bei Piloten. Also daran ist es dann gescheitert. Aber grundsätzlich war das mein Lebenstraum, Pilot zu werden.
Aber was macht denn ein Pilot mit den Füßen? Doch nix.
Frag mich nicht, aber du musst komplett perfekt sein. Ja. Ja. Und keine Ahnung, was das war. Was auch wahr ist, ist, dass ich den schnellsten 100-Meter-Lauf in Baden-Württemberg hatte. Mhm. Also ich bin unter 11 Sekunden gelaufen.
Okay.
Ich war früher echt Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Also Sport war mein Leben.
Mhm.
Aber was nicht stimmt, ist, dass ich Joints rauche. Ich nehme keine Drogen. Das letzte Mal an den Joint gezogen war beim Bär im Büro. Irgendwann in den 90ern. Und das hat mich so zerlegt, dass ich seitdem nie wieder einen Joint geraucht habe. Und ich habe vor 16 Jahren aufgehört, nach der Geburt meiner dritten Tochter, an Silvester, so ganz klassisch, ne? So stand ich draußen auf dem Balkon mit der Kippe in der Hand, morgens um 5, nach einer schönen Silvesterfeier. Und habe dann gesagt, wisst ihr was, das war's jetzt. Ich habe keinen Bock mehr.
Mhm.
Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe seitdem nicht mal mehr an der Kippe gezogen.
Perfekt.
Ich habe es richtig knallhart nach dem Motto, nein, du willst nicht mehr rauchen. Klar war das jetzt geil, Flasche Rotwein, Schachtel Kippen, wunderbar. I love it. Ich werde immer süchtig bleiben.
Mhm.
Aber ich tue es mir nicht mehr an. Ich will es nicht mehr. Also mir geht's damit viel besser. Viel, viel besser.
Mhm.
Das waren die drei Punkte.
Super. Hast du noch was von lernen, Christian? Ne?
Ja, ich habe tatsächlich auch 6 Jahre lang von einem auf den anderen Tag aufgehört und 6 Jahre lang nicht geraucht und dann wieder angefangen. Also so bescheuert musst du erstmal sein.
Wegen Corona oder was?
Nö, das hat sich irgendwie so ergeben. Aber so geknackt musst du echt erstmal wieder sein. Und das hat auch, ich erinnere mich, dass also jetzt, als ich wieder angefangen habe, das hat noch nicht mal geschmeckt. Also das ist...
Nee, natürlich nicht. Es hat ja auch, als du angefangen hast mit Rauchen damals, hat es auch nicht geschmeckt. Du
Nein.
musst dir erstmal deine Papillen tot rauchen, ja, bis es schmeckt.
Ja.
Das ist so. Wenn die tot sind, abgetötet sind, dann ist alles gut. Aber es ist halt einfach eine Scheißsucht. Also du kannst es einmal Raucher, immer Raucher. Das ist leider das Problem.
Die schlimmste Sucht überhaupt.
Ja, ich bin leider auch erblich vorbelastet, weil mein Vater ist an Lungenkrebs gestorben. Der war Kettenraucher, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Also der hat 2 bis 3 Schachteln, Brothändler ohne Filter. Also wo du dann hier oben schon so Nikotin hast auf der Oberlippe und an den Händen.
Boah.
Ganz lecker. Und das erste Mal war so ein Knacks, als ich das erste Mal Vater geworden bin und meine Tochter 4 Jahre alt wurde. Das war für mich ganz schlimm, weil mein Vater ist gestorben, als ich 4 war. Und ich weiß von meinem Vater nichts. Absolut gar nichts. Außer das, was mir jemand erzählt hat.
Mhm.
Ja, was du dann selber als Bilder einbaust in dein Gehirn, um dir vorzustellen, ja, so war es wirklich. Ne? Aber ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas von meinem Vater noch weiß.
Mhm.
Als dann meine Lina 4 wurde, dachte ich, wenn ich jetzt sterben würde, wüsste die nichts von mir. Und wie scheiße ist denn das?
Mhm. Ja, ich habe gerade eine 4-jährige Tochter. Ja, ich kann das nachvollziehen, ja.
Also hör auf zu rauchen.
Ja, ich habe nie geraucht. Insofern habe ich das Problem nicht.
Ich habe gerade 4-mal versucht aufzuhören und habe es immer wieder angefangen, immer wieder aus irgendwelchen blöden Gründen. Und dann bei der 3. Tochter, da hat es dann endlich funktioniert. Da habe ich dann echt gesagt, so, und jetzt reicht's. Aber da war ich auch schon 40. Ich meine, da war ich jetzt auch schon im Alter, wo ich 25 Jahre geraucht hatte und dachte, 25 Jahre, leck mich doch am Arsch, ey, das ist einfach scheiße. Weißt du, und jetzt heute, 16 Jahre später, ist das ganze Nikotin draußen. Mhm. Ne, ich habe wieder die normalen Herzfrequenzen, so, also die Gefahr für Herzstillstand und was weiß ich was, diese ganzen Krankheiten, die durch Rauchen kommen, die sind wieder auf dem gleichen Level wie bei einem Nichtraucher. Und so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Weißt, ich habe auch, während ich geraucht habe, immer Sport gemacht. Immer. Mhm. Aber es ist halt einfach total bescheuert. Das ist so. Und heute, also gerade heute, wenn ich mir heute vorstelle, ich würde jeden Tag eine scheiß Schachtel Zigaretten kaufen. Was kosten jetzt 8 Euro, 9 Euro? Keine Ahnung.
8 Euro, ja.
Ich bin Schwabe, hallo.
Das ist ein Vermögen, ehrlich.
Das ist doch totaler Wahnsinn.
Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich selber irgendwann mal gesagt habe, wenn die Zigaretten mal 5 D-Mark kosten,
ja, klar.
Dann kriege ich mich raus aus der Nummer. Mittlerweile sind wir irgendwie bei 16 D-Mark, wenn wir das jetzt mal 1:1.
Ja, die 15 waren die Kippen 3 Mark gekostet im Automaten.
Ja, erinnere ich mich auch noch dran.
Dann irgendwann 3,50, 4, dann 5 Mark. Gott, ey.
Und jetzt sind wir bei 8 Euro. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich in Schweden. Da haben wir in Schweden gespielt und da haben die Zigaretten damals umgerechnet 16 D-Mark gekostet.
Ja, ja.
Wie bescheuert sind die Leute, dass sie hier rauchen?
Ich war in England, in London mit Sony und habe mir eine Schachtel Kippen rausgelassen und da waren nur 11 Stück drin.
11 Stück?
Ja, es war nur eine halbvolle Schachtel.
Ja.
Ja. Für 11 Pfund.
Boah.
Also du saßt wirklich da so, weißt du, saßt wirklich so da
das
so.
Das ist aber hardcore.
Da hast du dir jeden Zug.
Ey, da kommen auch Leute auf der Straße vorbei und reißen dir die aus der Hand oder so, die Zigarette.
Ja, genau.
Die
ganze Zigarette. Vorbei.
Genau. Crazy.
Ja. Es war super, es hat mich sehr gefreut.
Ja, und uns erstmal.
Ja, uns auch. Sehr schön, also ein sehr spannender Podcast. Wir haben wieder unglaublich viel erfahren. Und ja, ich habe mir gedacht, das wird wieder ein Highlight. Und das hast du geschafft, Markus. Also,
ja, das freut mich. Ja, dann sieht man sich vielleicht hoffentlich mal persönlich irgendwann.
Das hoffe ich auch, auf eurer Tour, die dann kommen wird. Ja. Kommst du auch in die Schweiz? Weil ich wohne in der Schweiz inzwischen. Habt ihr da Konzert?
Nee, wir haben 2023 2 internationale. Das sind 2 Festivals. Das ist ein Festival in Ostende und eins in Estland, Tallinn.
Das ist ja auch cool.
Ja, das ist natürlich geil. Also diese ganzen internationalen Sachen. Also wir waren ja auch alle 2 Jahre in Südamerika auf Tour. Das ist mal geil, Freunde. Also da fällt dir gar nichts mehr ein. Weil die singen ja die ganzen Nummern weiter, wenn die vorbei sind. Das ist ja wie im Fußballstadion.
Ja.
Oh, das ist geil.
Abgefahren.
Und das ist dann natürlich auch, da fühlst du dich auch dann ganz schön privilegiert. Ja. Und das meine ich jetzt nicht negativ, aber wenn du so in Buenos Aires in so einem ausverkauften Club stehst und die Leute feiern dich, boah, das ist schon Hammer. Aber das ist unbeschreiblich.
Ja, das war unser Interview mit Markus Mainz von Camouflage. Und jetzt hören wir wie immer noch einen Song von Purwin und Kova. Und zwar für etwas mehr im 12-Inch-Mix. Der stammt von unserem letzten Album 5 ist gleich 2 plus 3 plus 4 mal 12-Inch. Unserer 12-Inch-Best-of. Jetzt also für etwas mehr im 12-Inch-Mix.
Thank you. was mir dich. Was bringt uns all das Diskutieren über den Sinn, den keiner kennt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.